Herzlich willkommen bei Stocksteif und Prüde, dem Klassik-Podcast.
Hallo, hallo, hallo. Hier ist Stocksteif und Prüde. Mein Name ist Janik und heute bei mir sind noch
Moritz
und Thomas.
Yes.
Kleine Runde heute.
Kleine Runde, aber wir kriegen gleich noch Verstärkung.
Das wird gut.
Unser Agent Justus Wille wird dazu kommen. Und diese Folge geht es ja so ein bisschen, wir sind am Ende des Jahres. Für die, die das hören, ihr seid ganz am Anfang des Jahres. Dann müssen wir uns mal überlegen, ob wir jetzt vom letzten Jahr oder von diesem Jahr sprechen.
Ja.
Egal.
Wir sind jetzt.
Wir sind jetzt. Aber wir gucken so ein bisschen zurück auf so ein volles Jahr. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich bin richtig durch. Ich langweile mich schon selber, weil ich sag's die ganze Zeit, aber es ist einfach so.
Man muss aufpassen, dass man das nicht so manifestiert, ne? Wenn man das so oft sagt. Ich sag das nämlich auch, Janik, dann und also immer so auf die Frage, wie es einem geht, sagt man dann immer so, ja, ist schon sehr, sehr viel gerade. Aber wird besser dann irgendwie so. Und also dieses wird besser ist, glaube ich, wichtig. Dass
ja,
die Zukunft dann irgendwie
aber es muss dann auch eintreten.
Es muss dann eintreten, genau. Im Januar und auch jetzt ist es ein bisschen ruhiger, als es vorher war. Das ist gut.
Ja. Also ich dachte ja, jetzt so die letzten anderthalb Wochen oder letzten zwei Wochen bei mir wären richtig entspannt, weil ich irgendwie keine Konzerte mehr hatte, aber es ist nie aufgegangen. Da kam so viel anderes. Ich habe nicht viel gespielt, aber alles andere war dann doch...
Hat doch Zeit gefressen.
Ja.
Ja, ich denke auch immer, es müsste einfach so ein natürliches Jahr geben mit Hochphasen und dann aber auch Entspannungsphasen. Und ich habe das Gefühl, bei uns wächst das langsam alles zu, diese Entspannungsphasen. Es gibt einfach immer weniger und fast gar nicht mehr. Vielleicht jetzt so ein bisschen im Januar, so ein bisschen entspannter. Aber wenn dann halt drumherum alles auch so krass voll ist, dann bringt einem so eine kurze Entspannungsphase auch gar nichts, weil dann da alles hinrutscht, was man da in der Hochphase nicht geschafft hat und so. Also ich glaube, es müsste sich eigentlich fast die Waage halten, das ist eigentlich völlig unrealistisch.
Ja. Falscher Job. Thomas, wir gehen im Januar zwei Wochen ins Schweigekloster, komm, let's go.
Let's
go. Das wird uns gut tun.
Boah, ja, Schweigen, bitte. Finde ich toll.
Naja, ich meine, wir haben, wie viel? Tobi hat es neulich mal ausgerechnet, glaube ich, dieses Jahr 138 Konzerte
Nein,
gespielt
kann nicht sein,
und, doch.
Also, oh,
und organisiert.
38.
Wir sind ja auch gerade, sind Janik und ich schon mal durch quasi alle Projekte durchgegangen und das ist, also die Erinnerung funktioniert da auch wahnsinnig interessant, weil man hat schon die Hälfte wieder vergessen und es fühlt sich an, als wäre das so drei Jahre her, was am Anfang des Jahres passiert ist. Aber das ist quasi auch das, was wir jetzt heute ein bisschen machen. Wir gucken aufs Jahr zurück und let's go. Lass mal ein bisschen reinschauen.
Also wir hatten uns überlegt, wir gehen jetzt alle 138 Konzerte mit euch komplett durch, von vorne bis hin.
Chronologisch.
Chronologisch. Nee, machen wir natürlich nicht. Aber also ich hab so eine Liste. Also ich lese die gar nicht vor, aber es sind so viele Sachen.
Doch, lies doch mal, also nur so
okay,
ein grober Überblick, was haben wir alles?
Aber ganz schnell.
Okay, ja. Schattenkonzerte, Schattentheater, Filmfestival, Momo, Hörfidelity, Mozartfest, Backnang und ein Konzert in Bonn. Dann 13 Vorstellungen im Thalia Theater, zwei Notfallkonzerte beim Kronberg Festival, ein Haufen Konzerten beim Klangblasen Festival mit einer Neuentwicklung von Spheres und Kult haben wir dort auch gespielt. Wir haben Darkroom in Essen und in der Elfie gespielt. Beim Seasons Festival haben wir über 40 Konzerte gespielt. Dann gab es Treppenhauswochenenden mit verschiedenen Konzerten, Konzerte im Bucerius Forum in Hamburg, ein Haufen Notfallkonzert zum Beispiel in Paderborn, Bielefeld, Dortmund, Thalia Theater, Gütersloh, Hannover, Norderney.
Konzert aus Dortmund.
Konzert aus Dortmund. Und eine Diskotour und Konzerte bei Festivals wie dem Moselmusikfest Schleswig-Holstein.
Festival. Und ganz vielen anderen.
Ja, und ganz vielen anderen.
Darüber reden wir gleich nochmal.
Und das sind noch nicht mal alle.
Ja. Und also ich finde, wenn man jetzt mal so quasi mit so einem Raster auf dieses Jahr schaut, was sich da verändert hat, dann fallen mir wahrscheinlich auch nur ein Teil der Aspekte ein, aber es ist zum einen so, dass wir wirklich ein lang gehegtes Ziel dieses Jahr zumindest so teilweise einfach schon mal so, sind ja immer Prozesse schon mal umsetzen konnten, können wir auch gleich mit Justus nochmal drüber sprechen, dass wir zum ersten Mal wirklich so richtige kleine Touren hingekriegt haben, zum Teil auch größere und zum Teil auch kleinere, wo wir einfach diese Projekte, die bei uns ja immer wahnsinnig aufwendig sind, dann eben nicht nur einmal irgendwo extern spielen oder irgendeinem Festival, sondern das eben gelungen ist, die dann auch ein paar Mal hintereinander zu spielen. Dann die Cloud-Entwicklung war natürlich ein Riesending dieses Jahr. Wir haben in Hamburg, finde ich, auch nochmal einen Riesenschritt gemacht, um das zweite Standbein da zu etablieren. Also das wären die ersten Sachen, die mir so einfallen, neben allen anderen tausend Baustellen, die man die ganze Zeit so bespielt und nach Lösungen sucht und personellen Umbrüchen in der Organisationsstruktur und so, die aber auch alle super, finde ich, aufgefangen haben. Krasses Jahr. Also ich muss sagen, ich bin auch richtig Batterie alle.
Wir müssen mal so einen Weg finden. Weiß ich nicht, das ist vielleicht ein gutes Thema für den nächsten Podcast. Müssen wir uns eine gute Fachperson einladen, die uns dazu helfen kann, aber dass man immer so Entspannung im Berufsalltag, also dass man irgendwie schafft, dass der Berufsalltag so aussieht, dass man nicht das Gefühl hat, so, boah, das hat mich jetzt total energetisch durch den Kakao gezogen.
Ja, ich habe ja immer so das Gefühl, so dieses, man lebt dann immer so auf diese freien Zeiten hin oder dass man mal Urlaub hat oder so. Aber das ist ja eigentlich falsch. Also man muss es ja schaffen, dass der Alltag so ist, dass man ihn gut bewältigen kann und der Urlaub ist dann quasi so ein Plus, aber dass man den so unbedingt braucht, um wieder aufzuladen, funktioniert ja dann auch gar nicht. Kriegt man ja gar nicht wieder rein.
Und es ist ja auch also tatsächlich so, dass es unglaublich viele Kraftspende und also ich meine, das, was wir beruflich machen dürfen, ist eigentlich das größte Geschenk überhaupt, mit den tollen Menschen zusammenzuarbeiten und also sozusagen nicht nur wunderbare Musik zu spielen, sondern auch sich noch sozusagen Gedanken zu machen, wie man diese wunderbare Musik noch irgendwie interessanter gestaltet und noch berührender für die Leute macht. Das ist eigentlich also wirklich sozusagen die Sahneschnitte, würde ich so für mein eigenes Leben sagen, ist total toll, das machen zu können. Nur das wie mit allen Dingen, die Sahneschnitte, die Sahnetorte, wenn man zu viel davon hat, dann ist es irgendwie, dann hat man irgendwann keine Lust mehr auf Sahnetorte.
Besser ist das Graubrot.
Genau so. Ich hab mal so ein Operettenprogramm gespielt. Mhm. Und das war eigentlich ein cooles, eigentlich ein paar coole Stücke dabei. Es gibt irgendwie auch ganz nette Operetten. Aber das war dieses Konzert war genau das, war eine Sahnetorte nach der anderen. Und dadurch dachtest du dir irgendwann so, boah, nee, ich bräuchte mal wirklich das Graubrot oder einfach irgendwas anderes.
Das ist gut. Also, ich finde, es gibt aber auch genügend Graubrot in unserem Alltag, weil alles ja auch immer so wahnsinnig kompliziert organisiert und konzipiert werden muss. Deswegen, also ich persönlich empfinde es als noch ein ganz gutes, okayes Level Mischung zwischen Graubrot und Sahneschnitte. Aber ich finde, was noch dazu kommt, zu dem, was du sagst, Mario, zu diesem, was für ein Glück wir da haben, ist ja, dass wir auch einfach sehr viel Bestätigung einfach bekommen, so, ne? Also sowohl vom Publikum, von den Veranstaltern, aber auch von Presse, Fernsehen, was weiß ich. Also es ist ja überall so, dass schon sehr viel erkannt wird, wie besonders das ist. Und das ist ja was uns auch am Laufen hält und das ja auch ermöglicht, dass wir ständig so über unsere Kapazitäten hinaus noch investieren und noch mehr da reinstecken und es noch besser machen wollen. Weil man eben auch merkt, das wird auch gesehen und das ist natürlich in den letzten Jahren eine extrem tolle Entwicklung gewesen, dass das eben gerade immer auch über unseren Standort hinaus einfach viel stärker passiert.
Ich finde so generell den Ansatz, den du gesagt hast, Moritz, total wichtig, dass man sich nicht, ich glaube, ganz viele Leute gehen durchs Leben, stehen super früh auf, gehen zur Arbeit, machen dann irgendwie die kürzeste Mittagspause, die einfach nur möglich ist, nur um möglichst schnell eigentlich wieder zu Hause zu sein und dann geht man mit der Einstellung ran, so dann geht das Leben wieder los und dazwischen ist irgendwie so eine Grauzone, durch die man dann irgendwie durch muss und das kenne ich selber auch, obwohl ich jetzt, also viele sagen so, oder werfen uns vor, oder ist ja auch kein Vorwurf, aber viele, ich weiß, ich hörte das auch, dass man sagt, so, du hast dein Hobby zum Beruf gemacht. Mhm. So, und das stimmt schon auch, aber da gibt's ja auch richtig ätzende und nervige und anstrengende Momente und da versuche ich auch, mir ins Gedächtnis zu rufen, so, hey, ist es doch, nimm dir mal Zeit, mach mal nicht auf Stress, sondern füg noch was an, mach ein bisschen eine längere Pause, genieß es auch und dann hat man eben nicht das Gefühl, man ist jetzt in der Probe und wenn die Probe vorbei ist, dann ist man wieder ein vollwertiger Mensch. Mhm.
Ja, voll.
Ich würde einmal nochmal ganz kurz auf diesen Jahresblick, Rückblick zurückkommen. vielleicht nur noch eine Sache nochmal rausheben, einfach weil das irgendwie so ein Teil einer Entwicklung ist, die jetzt neu ist. Bei dieser Disco-Tour, die wir da im, was war das eigentlich, im April, oder?
April, Mai.
Ja. Ja. Gespielt haben, das waren ja so 2 Wochen mit 10 Konzerten. Und das ist ja was wir echt relativ, also beim Treppenhaus sowieso sehr selten haben und auch sonst, was gar nicht so oft passiert, ist so zu merken, was für einen Effekt das hat, wenn man so ein Programm jetzt zum 4. oder 5. Mal am 5. Abend hintereinander spielt, wie das sich dann nochmal entwickelt und was, also wie viel freier man da drin auch ist, weil man so viel mehr Sicherheit hat in allen Abläufen und man dann irgendwie auch selbst nochmal viel mehr entspannen kann und auch Freude haben kann oder irgendwie so auch mal vielleicht verrückte Sachen einbaut, die man sich sonst nie trauen würde, weil man halt so ein bisschen immer in dieser Anspannung ist, ah, okay, wie sind die Abläufe, wie kriegen wir es hin und so. Das fand ich irgendwie toll zu sehen. Ich glaube, irgendwann ist dann auch genug. Ich glaube, so nach 2 Wochen wird dieser Effekt dann auch wieder weniger und dann hat man eher keinen Bock mehr drauf, das nochmal zu spielen. Aber so in dem Rahmen fand ich es richtig toll.
Stocksteif und Brüder.
Herzlich willkommen, Justus. Hallo.
Hallo Yannick, hallo Mori, hallo Thomas, hallo.
Wir haben gerade über die Disco-Tour gesprochen.
Ja, und ja. Natürlich ist das auch so ein bisschen auf deinem Mist gewachsen und du hast da ganz viel sozusagen klar gemacht und kennst sozusagen die ganzen Strukturen, die dahinter stehen und kennst die Veranstalterinnen. Wie war das für dich, so dass diese ganze Arbeit, die da im Hintergrund steht, wahr werden zu sehen?
Das war richtig, richtig schön. Also für mich sicherlich das Highlight des Jahres tatsächlich, wenn wir hier über den Jahresrückblick sprechen, die Tournee, die Disco-Tournee im Sommer. Was so schön daran war, war zu sehen, dass wir es hinbekommen haben mit der ausreichenden Vorlaufzeit und Organisationszeit, tatsächlich diese Konzerte am Stück, also eine wirkliche Tournee hinzukriegen, mit einem Programm. Dass das funktioniert hat, war schon wirklich toll. Das hat richtig viel Spaß gemacht.
Ja, Thomas, du bist auch darauf eingegangen, dass es für uns ja gar nicht so selbstverständlich ist, ein Tourneeorchester sozusagen zu sein. Unsere Formate und das, was wir sonst so machen, sind oft viel zu aufwendig, viel zu speziell. Vielleicht ist Disco das eine Format, wo das am allerbesten noch funktioniert. Vielleicht Kult auch ein bisschen, aber Disco ist vielleicht das Tourneeformat. Würdest du das unterschreiben?
Ja, auf jeden Fall. Also Disco ist das Format. Es hat funktioniert, weil wir mit ausreichend Vorlauf das Ganze geplant haben, weil wir wirklich uns die Zeit genommen haben, zu überlegen, wann machen wir das. Und die Planung für diese Konzerte haben wir 2 Jahre vorher begonnen. Ich habe mit diesen ganzen Veranstaltern und Veranstaltern gesprochen und es war ganz klar, dass Disco das Programm ist, was einfach alle catcht. Und es hat auch deswegen so gut funktioniert, weil es vom Umfang her und vom Inhalt her einfach für unsere klassischen Partnerinnen und Partner in den großen Hallen und Festivals super funktioniert, aber eben auch in Clubs. Und das war, glaube ich, der entscheidende Punkt, warum das so gut funktioniert hat. Es ist einfach ein geiles Programm und es funktioniert in so verschiedenen Venues. Und wenn man es dann über so einen größeren Zeitraum spielt und so viele Konzerte hintereinander organisiert kriegt, dann ja, dann wart ihr ein Tourneeorchester in dem Fall. Und das hat mich sehr froh gemacht irgendwie. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht und mich sehr, sehr froh gemacht, dass wir das hingekriegt haben, das so zu organisieren und euch eben da auch auf so eine längere Tournee zu schicken. Weil du hast ja recht, Mori, die meisten Programme sind so speziell, dass es für eben nicht so funktioniert wie mit irgendeinem Orchester, das ein Programm abspielt, was in alle große Hallen halt reinpasst grundsätzlich. Wenn der Solist, die Solistin das Programm irgendwie gerade genehm ist, dann passt es da halt in die oder in die eine oder andere Reihe rein. Aber das ist bei Kult, beim Darkroom, Dark Ride oder solchen Projekten natürlich einfach nicht der Fall. Sondern das sind spezielle Anforderungen, die in speziellen Räumen und für spezielle Festivals dann großartig funktionieren, aber nicht etwas ist, was man einfach so von der Stange macht. Und deswegen war das so schön, dass wir es mit Disco geschafft haben, da wirklich mal über die Grenzen hinweg, ging ja auch bis nach Österreich und über die Genregrenzen und hinweg diese Tournee zu bauen. Das war schon wirklich schön. Das hat mir sehr, also für mich war das sehr zufrieden, auch irgendwie sehr, sehr, sehr zufriedenstellend, muss ich sagen.
Ja, cool. Ich muss euch auf jeden Fall auch einmal auf die Schultern klopfen. Ich habe vor ein paar Tagen musste ich für eine Radiosendung Musik raussuchen von uns und da habe ich das erste Mal so wirklich mit Ruhe das neue Disco-Album gehört. Also ich hatte davor nicht so ein bisschen durchgehört und es ist so geil. Ich finde so Disco, also vor allem die neuen Stücke auch sind so lustig, weird. Es ist weirde Musik, aber so in richtig, richtig gut. Und ich finde diese Weirdness macht es so wahnsinnig interessant. Das liebe ich. Wollte ich einmal hier, das ist die große Glazing-Folge heute. Und Justus, du bist ja Gründer von Fast Forward Classical. Wenn man das so hört, darfst du ja heute ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern und wir dürfen dich Sachen fragen, die wir dich sonst vielleicht nicht fragen. Sind wir eins deiner komplizierteren Schäfchen? Du betreust ja noch andere KünstlerInnen.
Oh, du, ich bin Kummer gewöhnt.
Es ist alles kompliziert, oder?
Es ist nichts, was ich mache, es ist einfach. Es ist alles immer kompliziert. Aber insofern, und das macht es dann irgendwie für mich auch nicht mehr kompliziert. Also ihr seid wirklich, wirklich mega pflegeleicht. Also ich arbeite so gerne mit euch und sage das jetzt nicht nur, weil wir hier im Podcast sind, aber es ist so wirklich so eine Freude. Weil der entscheidende Punkt ist, das habe ich gestern gerade auch noch dem Chef vom Aurora Orchestra im Telefonat gesagt. Der Punkt ist doch, die Projekte können kompliziert sein, die Herausforderungen können groß sein. Aber es geht halt darum, wie man miteinander kommuniziert und wie wir miteinander reden. Auch eben nicht nur dann, wenn alles super läuft, wie jetzt bei der Disco-Tournee, sondern wenn man auch sagt, können wir das jetzt machen? Wie lösen wir diese Herausforderung? Was machen wir da? Der Veranstalter bietet viel zu wenig Geld oder die Veranstalterin bietet irgendeinen Saal, der nicht passt. Wie gehen wir damit um? Also wenn es eher um Herausforderungen geht oder dann zeigt es sich eben, wie gut man miteinander zusammenarbeitet. Und das ist so eine Freude. Also, und da bin ich mega happy mit euch. Und die Projekte, was ihr aber denken müsst, ist, eure Projekte sind speziell und die anderen Projekte sind auch speziell. Ich würde da wirklich jetzt keine großen Unterschiede machen. Alle meine Künstlerinnen und Künstlerensembles es ist alles speziell. Ne, wenn ich ein großes Orchester aus London rüberbringen muss, das sind einfach Kosten, die ich da gestemmt kriegen muss für so eine Tournee. Das sind ja Hunderttausende von Euro, so, die da irgendwie zusammenkommen müssen. Das ist super schwierig. Dann hat man irgendwie Abel Salauche, der dann wiederum ganz andere Boxen tickt oder eben nicht tickt gerade. Manchester Collective macht auch sehr komplexe Sachen zum Teil. Also das sind so viele. Anna Meredith macht wirklich komplexe Projekte mit 6 LED-Screens auf der Bühne. Und wo kriegt man die her? Wie leitet man die? Back Projection oder Front Projection? Es ist so viel Technik auch. Also da seid ihr nicht die kompliziertesten, sondern reiht euch da ganz wunderbar ein.
Ich war noch nie so glücklich darüber, Durchschnitt zu sein.
Ja, genau. Das
ist schon in Ordnung.
Seid ihr ganz Durchschnitt, so ganz normal, normal verrückt halt irgendwie alles. So, es ist so, daran bin ich gewöhnt. Aber das ist so toll, das ist so das Schöne. Und was ihr immer bedenken müsst, ja, die Anbahnung von solchen Projekten. Ne? Thomas, wir haben jetzt gerade über Projekte gesprochen. Ich weiß nicht, was ich hier schon ankündigen darf. Lassen wir vielleicht lieber nochmal für nächstes Jahr. Aber man spricht dann mit großen Veranstaltern in großen Hallen und die haben dann noch, können wir nicht noch was danach machen? Können wir nicht noch was im Foyer machen? Und könnt ihr da nicht noch nach draußen laufen mit euren Instrumenten?
Aber es macht ja auch Spaß, ne? Ja.
Und es macht total Spaß, das ist der Punkt, weil am Ende bin ich, und das ist das, worauf ich hinaus will, am Ende ist das halt meine Lebenszeit so. Und ich habe Fast Forward Classical gegründet, weil ich mich ausschließlich mit Projekten beschäftigen wollte, die für mich Sinn ergeben, also auch gesellschaftspolitisch und überhaupt, die für mich irgendwie einen Sinn verfolgen, die musikalisch natürlich total faszinierend und toll sind, die von netten Menschen gemacht werden. Das kann ich gar nicht doll genug unterstreichen. Und das ist der entscheidende Punkt, die ich selber gerne höre. Weil das ist mein Leben auch so. Das ist meine Zeit. Wenn ich irgendwie mit euch auf Disco-Tournee bin, dann ist das auch meine Lebenszeit, die ich mit euch irgendwie im Backstage des Knust verbringe und die ich dann im Konzert verbringe. Und wenn ich da sitzen würde im Konjunktiv und denken würde, oh, so hat vielleicht finanziell funktioniert, verdienen wir vielleicht alle was dran, vielleicht findet das Publikum ist auch toll, aber ich langweile mich ehrlich gesagt zu Tode. Ich kann das einmal sehen, aber beim zweiten Mal kann ich es schon nicht mehr sehen. Das wäre doch furchtbar. Also, dass das nicht so ist, ist das größte Glück. Und das ist so für mich der Punkt. Es ist mir völlig egal, wie kompliziert das alles ist. Aber ich will im Publikum sein und genauso begeisterter Zuhörer sein, das genauso toll finden wie die Leute um mich rum und nicht so detached irgendwie nur so aus Management-Ebene drauf gucken, ja, das funktioniert als Business Case, aber ich finde es gar nicht toll, sondern ich will da sein und selber zu Disco tanzen oder selber im Darkroom irgendwie Augen zu machen und wegschweben. Das ist der entscheidende Punkt und deswegen ist mir das auch, nehme ich da alle Komplikationen gerne in Kauf, wenn ich am Ende denke, was für, ich habe jetzt gerade 16 Stunden gearbeitet, de facto an diesem Tag, morgens früh los, abends nachts um 2 ins Bett, aber das hat sich überhaupt nicht wie Arbeit angefühlt.
Ja, voll schön zu hören. Das passt auch gut zu dem, was wir vorhin gesagt haben, so über unseren Job und das Jahr und wie das überhaupt möglich ist, mit so viel Arbeitsbelastung umzugehen, sodass es sich aber trotzdem auf eine Art sinnvoll anfühlt. Jetzt hast du es mir schon fast aus dem Mund genommen, aber ich hätte dich nämlich jetzt gerne gefragt. Vielleicht kannst du es nochmal so ein bisschen allgemeiner beantworten. Ich weiß gar nicht, wann du die Agentur nochmal ganz genau gegründet hast. Kannst du ja auch gleich nochmal sagen. Aber also von außen betrachtet würde ich sagen, es ist ein totales Erfolgsprojekt, weil du in kurzer Zeit damit echt richtig rumkommst, mit allen reden bist, super interessante Künstlerinnen und Künstler am Start hast und dich vergrößern schon konntest, schon zweimal und so. Also von außen betrachtet würde ich sagen, das war ein richtig guter Gedanke, diese Agentur zu gründen, dich selbstständig zu machen und dich auf den Weg zu machen mit allem, was das bedeutet. Was wäre denn dein persönliches Fazit jetzt nach den, wie viel? 4 Jahren? Wie lange ist das jetzt?
Das sind jetzt fast 5 schon. Also sagen wir, also offiziell so die Gewerbeanmeldung und so weiter, das war im Dezember 2020. Und so richtig offiziell und öffentlich gemacht habe ich es dann im Frühjahr 21, also sagen wir mal 4,5 Jahre jetzt so, wo das irgendwie bekannt ist und ich da tatsächlich daran arbeite. Und vorhergegangen ist natürlich irgendwie ein Jahr oder länger, noch länger eigentlich an Vorbereitung, ne? Und an ewigen Stunden, abends mit dem Laptop noch auf dem Sofa und Excel-Tabellen und Word-Dokumenten, wo ich irgendwie Gedanken formuliert habe, wie das funktioniert. Also mein Fazit ist unterm Strich, ich war nie so glücklich in meinem Arbeitsleben wie vorher. Tut mir jetzt leid, wenn ehemalige Arbeitgeber oder Geberin das hören. Das heißt ja nicht, dass ich da unglücklich war, aber das so erfüllt wie jetzt war ich noch nie. Das wissen die auch. Das ist auch okay, weil ich jetzt einfach so nach 15 Jahren oder so vorher, oder ich weiß nicht, wie viele Jahre ich vorher gearbeitet habe in der Branche, habe ich ja auch so ein bisschen rausgekriegt, okay, was will ich eigentlich? Und diese Gründung der Agentur war ja auch eine Reaktion darauf, dass ich den Sektor kennengelernt habe, die Industrie kennengelernt habe und dann gesagt habe, okay, ich habe das jetzt verstanden, wie Unternehmen funktionieren, wie Management funktioniert, aber ich habe für mich erkannt, wo ich wirklich meine Energie reinsetzen möchte. Und das sind eben Projekte, die progressiv sind, also die Branche irgendwie auf die eine oder andere Art und Weise weiterbringen, weil das aus meiner Sicht sinnvoll ist, weil das auch mein Beitrag ist zum gesellschaftlichen Zusammenhang, um Nachhaltigkeit, darauf basiert das Ganze ja, meine Agentur, die drei Säulen, da meinen Teil beizutragen, Diversität zu fördern und Klassik eben genau wie ihr das seit viel längeren Jahren schon macht, dafür zu sorgen, dass Klassik nicht nur als Nische und so wahrgenommen wird, wie viele Leute sie vielleicht wahrnehmen, wie noch nie im Konzert waren und nur Stereotypen in Filmen sehen von steifen, drögen, stocksteifen und prüden Klassikkonzert.
Kurze Zwischenfrage. Wenn du jetzt vielleicht schon in dieser kurzen Zeit, seit es die Agentur gibt, auf den Markt schaust und sagen, was ist so die Resonanz, die dir entgegenweht von Veranstalterinnen und Veranstaltern, von diesen großen institutionellen Playern und so? Ich glaube, also wir sind ja grundsätzlich auch als Klassikszene total im Wandel. Wie erlebst du das? Hat sich da jetzt in diesen Jahren schon was verändert? Ich meine, der Erfolg, den du und deine Agentur hast, ist ja vielleicht auch schon ein bisschen sinnbildlich dafür, was sich gerade so alles im Wandel befindet, ne?
Ja, auf jeden Fall. Also der Wind, der mir da entgegenweht, ist ein sehr, sehr freundlicher, eine milde Meeresbrise oder irgendwie, also ein freundlicher, positiver Wind auf jeden Fall. Kein miefiger Kellergeruch, so wie hier jetzt gerade, wo ich sitze. Die Szene wandelt sich und ich glaube, um auch Thomas, um eure beiden Fragen zu beantworten, warum das, glaube ich, funktioniert. Und ja, es ist ja nicht nur von außen wahrgenommen, dass es funktioniert ja tatsächlich. Ich mache das ja nicht auf Pump, sondern das trägt sich die Agentur. Ist, weil immer mehr Verantwortliche in den Programmabteilungen und in den Intendanzen merken, dass vieles von dem, was immer funktioniert hat in der Klassik, jetzt auch rein betriebswirtschaftlich nicht mehr automatisch funktioniert. Das Publikum ändert sich. Das heißt nicht, dass es weniger Publikum gibt insgesamt, aber es ändert sich, die Herausforderungen werden größer. Und diese Selbstverständlichkeit, dass zu einem Klassikkonzert von einem renommierten Orchester mit einer renommierten Solisten und Solistin und einem renommierten Dirigenten, Dirigentin, automatisch Leute kommen, die diese Selbstverständlichkeit bröckelt halt ganz arg weg. Das funktioniert in vielen Fällen immer noch, aber in vielen halt auch nicht mehr. Deswegen ist, glaube ich, bin ich da einfach rechtzeitig zum guten Zeitpunkt mit dieser Spezialagentur auf den Plan getreten, in die Öffentlichkeit gegangen und erfülle damit irgendwie für viele Veranstalterinnen und Veranstalter und Festivals bin ich nützlich sozusagen, weil ich den Projekte liefere, die inhaltlich was taugen, die wirklich auch aus der Klassik kommen, die für ein klassisches Haus auch vom Marketing und vom ganzen Profil her passen, aber eben diese extra Ebenen bringen, die ihr bringt, wenn ihr mit den Leuten direkt sprecht und so weiter. Die Agentur funktioniert so gut auch und hätte nicht so gut funktioniert, wenn sie 10 Jahre früher gegründet oder 15 Jahre früher gegründet hätte, weil ich jetzt auf dem Netzwerk aufbaue, was ich mir all die Jahre vorher erarbeitet habe in der Szene und die Leute wissen, wer ich bin und dass ich irgendwie zuverlässig arbeite und mir vertrauen, wenn ich sage, das Treppenhausorchester, das taugt was. Lad die mal ein. So, du kennst sie noch nicht, du hast sie noch nicht, vertrau mir mal. Mach das mal und du wirst schon sehen. Und dann machen das viele und sehen, ah ja, das war ja wirklich geil. Dann machen wir auch noch, was hast du denn noch im Portfolio? Es ist ganz passiert sehr oft, dass ihr eingeladen werdet zum Beispiel und dann derselbe Veranstalter irgendwie im Jahr danach oder im selben Jahr noch irgendein anderes Projekt von mir auch noch einlädt. Oder eben umgekehrt. Irgendwo ist Manchester Collective war irgendwo erfolgreich und dann will derselbe Veranstalter im nächsten Jahr wieder ein besonderes Projekt und dann laden sie euch ein. Denn diese Szene, wir sind alle irgendwie Teil einer Bewegung aus meiner Sicht und ich bin gefühlt tatsächlich immer noch so ein bisschen die einzige Spezialagentur, die wirklich aus der Klassik kommt und nicht aus dem Pop. Und nicht kein Pop-Acts, die dann Streicher hinter sich stellen, sondern Klassik-Acts, die interdisziplinäre neue Projekte entwickeln. Das gibt es, glaube ich, außer mir kaum noch. Das ist auch einfach noch so ein Alleinstellungsmerkmal. Was meine Hoffnung war oder mein Plan war, und das ist aufgegangen. Deswegen funktioniert das.
Ich frage mich dabei immer so ein bisschen, wen soll denn so ein großes, etabliertes Konzerthaus irgendwie ansprechen? Weil, also wenn ich ein Konzert plane oder ich weiß nicht, euch geht es ja wahrscheinlich ähnlich, wenn wir für Treppenhaus Konzert planen hier in Hannover, dann ist es mir irgendwie wichtig, dass irgendwie die Leute, mit denen Thomas Fußball spielt, dass die dann auch hingehen. Die haben gar nichts mit klassischer Musik am Hut und dass die das auch irgendwie geil finden. Oder irgendwie Freunde, die ich von ganz woanders kenne, die irgendwie aus einem ganz anderen, vielleicht einen ganz anderen Bildungshintergrund haben. Aber ich stelle mir immer die Frage, ist das Ding auch für so einen Konzertsaal? Brauchen die das? Geht's dahin?
Also, ich glaube, es gibt auf jeden Fall alle haben schon in der Szene so eine gewisse Torschusspanik, manche mehr, manche weniger, ne? Also so dieses Gefühl von ei, wie lange geht das noch gut, ne? Also es ist einfach auch die Not, die viele erfinderisch macht. Es ist sozusagen für uns natürlich toll, wir kommen nicht aus der Not, sondern wir kommen aus Überzeugung. Und ich glaube, das ist bei Justus, bei dir genau das Gleiche, aber das trifft halt jetzt aufeinander, die Leute, die sozusagen schon die ganze Zeit was anders machen wollten, treffen jetzt auf ein System, was wo irgendwie so eine Art von vielleicht gewisse Existenzangst, was die ganze Klassikszene angeht, und eine Ratlosigkeit, dann eben und deswegen werden wahrscheinlich auch Türen geöffnet. Wie siehst du das, Justus?
Ja, ich stimme dir total zu. Das ist so. Ich glaube, das meinte ich mit so, es bröckeln diese Gewissheiten weg. Es herrscht gewisse Ratlosigkeit oder Sorge oder Angst oder Verunsicherung, würde ich es nennen, in der Szene, auch bei vielen Veranstaltern und Veranstaltern, die sagen, es funktioniert eben nicht mehr so, wie wir das immer gemacht haben. Wir müssen irgendwas verändern, aber wer ist da? Und dann kommen lauter Projekte, kommen lauter Leute mit Projekten an den Start, Ensemble dies, Ensemble das und irgendwie Kollektiv hier, Kollektiv da, irgendwelche Projekte kommen. Und wenn man sich mit der Szene dann nicht auskennt, dann kann man auch nicht so gut einschätzen, wie viel diese Projekte taugen. Denn es gibt in der freien Szene ja nun auch viele schlechte Projekte. Ist ja nicht alles, was aus der freien Szene kommt, ist großartig und qualitativ der absolute Hammer. Es gibt ja auch mal Sachen, wo man sagt, ja, ganz nett, aber also reicht vielleicht nicht für die ganz hohen Standards. So ist ja okay, aber dann findet es dann halt nicht in der Kölner Philharmonie statt, sondern vielleicht in einem kleineren Rahmen. Aber die Kölner Philharmonie braucht trotzdem Projekte, die im großen Saal stattfinden und die sozusagen einhergehen, die sie ihrem Publikum, was an das LSO und die Berliner Philharmoniker und WDR und so weiter gewöhnt sind, wo die dann sagen, okay, das war ganz neu, das war total cool. Und die haben auch total super gespielt, überhaupt keine Frage, aber es war halt noch ein ganz anderes Erlebnis. Aber diese Qualität brauchen die Projekte und das liefere ich sozusagen, das Gütesiegel sozusagen, wenn ich sage, das taugt was, dann taugt das auch was, so, ob es einem dann gefällt oder nicht, aber es taugt auf jeden Fall was. Denn das andere, genau wie du sagst, diese Verunsicherung ist da und ich glaube, dass, und das kommt uns, genau wie du, bin ich völlig bei dir, uns und der freien Szene, Ensembles wie euch, Orchestern wie euch zugute, meinen Projekten zugute, die Veranstalter brauchen Projekte, die noch anderes auf einer anderen Ebene ansprechen, als nur durch den Namen der Solistin oder des Solisten auf dem Plakat. Das ändert sich langsam. Dieses Star-System dreht sich so ein bisschen, leer langsam. Es gibt immer wieder neue. Klar, das wird auch immer noch weiter funktionieren, aber wenn das Publikum immer weniger weiß, wer Víkingur Ólafsson eigentlich ist, dann kann man sagen, Víkingur ist fantastischer Pianist, wer das weiß, geht da gerne hin und ich finde ihn auch großartig. Aber wenn man überhaupt nicht weiß, wer die vermeintlich besten Pianisten, Pianistinnen sind, dann ist es viel attraktiver zu hören, oh, in Essen zum Beispiel, wo ihr jetzt gerade mit dem Darkroom wart, da gibt es so ein Live-Hörspiel mit klassischer Musik, so ein Orchester spielt da. Und das ist ein Hörspiel, das ist eine spannende Geschichte, aber auch mit so einem richtigen Orchester, die da live zu spielen, das klingt ja total spannend für mich, der sich sonst gar nicht mit Klassik beschäftigt, der nicht weiß, wer Víkingur Ólafsson ist. Und das ist auch egal, das ist überhaupt, ist ja nicht null wertend. Aber für diese Art von breiterem Publikum braucht es Projekte, brauchen die Veranstalter in Projekte und die liefern Ensembles wie ihr.
Das war total schön in Essen, da kam ein Mensch nach dem Konzert zu mir und meinte, er wäre so glücklich, weil er jahrelang im Bereich der Klassik nach was gesucht hat, was auch was für ihn wäre. Und jetzt hätte er es gefunden. wo wir vorhin bei Bestätigung waren und ja, jetzt ja im Endeffekt ja auch beim Thema Bestätigung sind, so was, warum finden wir das als sinnvoll, was wir machen, ist sowas ja dann einfach immer doch auch toll. Auch so wirklich einzelne Kommentare, die man hört, die geben mir dann auf jeden Fall total viel. Ich wollte dich noch kurz fragen, Justus, weil ich glaube, die meisten Menschen haben so eine ungefähre Idee, was so eine Agentur macht. Also man kann sich vorstellen, so eine Agentur vermittelt zwischen der Künstlerin und den Veranstaltern, fährt zu den Veranstaltern, so wie du es gerade beschrieben hast, und sagt denen, hey, ich hätte das im Angebot, wollte das nicht in der Saison 28, 29 buchen und so. Aber trotzdem weiß, glaube ich, niemand so richtig ganz genau, ist immer so ein bisschen shady, so eine Agentur, so weil man so viele Sachen nicht so richtig einschätzen kann, so was es eigentlich für eine Funktion ist und so. Vielleicht kannst du mal noch so ein bisschen genauer beschreiben, was denn da eigentlich da, dass deine Aufgaben sind, wo du da den ganzen Tag sitzt. Du bist ja auch wahnsinnig viel unterwegs einfach, ne? Also reist
deinem,
ja wahnsinnig.
Deinem shady Job. Ja, mit so einem Trenchcoat.
In meinem Trenchcoat, genau.
Der Agent.
Ich bin so der Dealer, ich lungere dann so vor den Philharmonien rum und sag so, pssst, ich hab was für dich hier. Brauchst du ein Orchester?
So ein Klappmesser.
Ja.
So ein Klapp, hier. Mach ich so den Trenchcoat auf, hab so die Namen des Ensembles hier so.
Ja, so ist genau. Das doch, oder?
So ist das, ja genau so ist das. Was soll ich noch sagen? Hast du alles beschrieben? Es ist tatsächlich lustig. Es wird oft, oft wissen Leute überhaupt nicht genau, was so eine Agentur eigentlich macht. Und denken, das können die doch selber machen. Die Ensembles machen manche ja auch. Also ich meine, du hast es eigentlich genau auf den Punkt gebracht, Thomas. Der entscheidende Punkt ist, dass das Rumreisen beziehungsweise der Effekt davon, dass man die Menschen, mit denen man arbeitet, sieht und kennenlernt. Also meine entscheidende Arbeit neben den ganzen Bürotätigkeiten, den Rider verschicken, genau erklären, wie viele Leute ein Hotelzimmer brauchen von euch, wann ihr in den Saal müsst, welche Technik ihr braucht. Nein, wir brauchen das Mikro, nicht das Mikro und so weiter. Das alles absprechen mit dem Saal, damit die Bescheid wissen, das Licht, und dann laufen die auch noch im Saal rum, gibt es da Treppen zur Bühne hoch. All diese Sachen, die ich da sozusagen auch weiterleite, die ihr euch ausdenkt und die ich dann an Veranstalterin weiterleite. Aber der entscheidende Punkt ist letztlich, meine entscheidende Arbeit leiste ich meistens dann irgendwie zwischen 10 und 1 Uhr nachts. also ein Beispiel, und das ist jetzt nicht auf der, also was wirklich oft passiert, ich bin bei einem Konzert, das Konzert ist gut gelaufen, wir sitzen danach beim Künstleressen, Künstlerinnenessen mit der Veranstalterin zusammen, und um 11:30 nachdem wir uns eine Stunde über Fußball und die Kinder unterhalten haben, die Veranstalterin und ich, kommt dann die Frage, ach so, und ich habe da noch so einen neuen Festival-Fokus jetzt in meiner Halle. Ich suche da eigentlich noch was in die Richtung so und so. Und in dem Moment sage ich, naja, ich habe da noch so ein Ensemble, die haben genau so ein Projekt jetzt gerade am Start. Ich schicke dir mal was dazu. Ich kann es kurz beschreiben. Und das ist um 11:30. Wenn man dann nach einem zweiten Bier oder Wasser oder was auch immer zusammengesessen hat, persönlich, und sich nicht aufgedrängt hat, wie das viele andere Agenturen gerne machen, dann ist der Moment. Und das ist der Moment, wo dann das nächste Konzert verhandelt wird. Und das ist letztendlich eben die persönliche Beziehung. Also auch ich baue Beziehungen auch zu den Veranstaltern und Veranstalterinnen, auch da am liebsten mit den Menschen, die ich wirklich gerne mag. Und dann entwickeln sich daraus vertrauensvolle Beziehungen. Und das ist das, was der Agent vor allen Dingen macht, ehrlich gesagt. Und das andere ist dann, wie gesagt, die ganzen Hausaufgaben, Rider verschicken, alles Mögliche, Fotos und so weiter. Das ist alles Handwerk sozusagen. Aber der entscheidende Punkt, ob eine Agentur erfolgreich ist oder nicht, hängt davon ab, ob man da ist. Es gibt so ein Zitat, ich weiß nicht mehr von wem, 80% von Erfolg ist showing up. Und das ist zum gewissen Grad wahr, weil man muss da sein, man muss die Leute treffen. Zum einen, weil ich das einfach gerne mache, weil ich wahnsinnig viele Veranstalterinnen und Veranstalter kenne, die ich wirklich gerne mag, mit denen ich gerne spreche. Aber es ist der Moment, du sitzt dann da und redest mit denen über irgendwas und hast dann diese goldenen 5 Minuten, wo du nochmal sagen kannst, ich habe da noch so eine Idee. Und dann setzt man denen ein Floh ins Ohr, und wenn das eben dann auch das alles Hand und Fuß hat, dann funktioniert das.
Und das ist das Entscheidende, was wir machen. Es geht ja tatsächlich wahrscheinlich am Ende vor allem um das Vertrauen, oder? Das ist doch das Allerwichtigste, ja. Das hast du jetzt ja auch oft gesagt. Weil wenn ich mir jetzt so vorstelle, ich habe zum Beispiel so ein eigenes Festival, ne? Wie wir so das eine oder andere auch haben, und dann überlegt man, wen lädt man dahin ein? Dann fühlt man sich ja erstmal sich selber gegenüber verantwortlich, man will ja selber, dass das gut wird, dann fühlt man sich dem Publikum gegenüber verantwortlich, und dann überlegt man, was könnte da hinpassen, und dann hat man vielleicht die eine oder den anderen Künstler, wo man weiß, die sind super, das wird auf jeden Fall gut, das wird das Publikum gut finden, und die kommen auch. Wenn ich jetzt dann nochmal jemanden dazwischen schalte sozusagen, also die Künstlerin, den Künstler gar nicht selbst kenne und gar nicht selbst einschätzen kann, ob die so cool sind und ob da alle kommen und alles geil finden, sondern ich rede mit einem Agenten darüber, dann ist es ja entscheidend, dass ich ihm vertraue, wenn er mir sagt, ja, das wird so sein. Du kennst sie jetzt nicht selber, aber ich kann es dir sagen. So, und wenn das nicht da ist, dann will ich das nicht buchen. So.
Ja, ganz genau. Und deswegen ist das Vertrauen und die Glaubwürdigkeit auch wirklich das Tafelsilber, das, was ich niemals zerschlagen darf. Und deswegen fahre ich seit ich die Agentur gegründet habe, eben auch also ich könnte das sowieso nicht anders, aber die Strategie ist, wirklich ehrlich zu sein, den Leuten zu sagen, ja, du möchtest jetzt gerne den und den Künstler in die große Halle einladen, aber ich sage dir auch ganz ehrlich, das wird noch nicht funktionieren. Der Saal ist noch zu groß, 2000 Leute kriegen wir da noch nicht rein. Lass uns im kleinen Saal anfangen. Das klingt dann erstmal nach einem, dachte man, wieso bucht der Agent seinen eigenen Künstler vom Großen in den kleinen Saal runter, wenn der Veranstalter ihn doch schon im großen Saal buchen wollte? Das liegt halt genau daran, dass ich weiß, das wird floppen im großen Saal. Dafür ist er nicht bekannt genug, fiktiver Künstler jetzt irgendwie, ne? Wir fangen mit dem kleinen Saal an, wir bauen dann eine Strategie über 3 Jahre, und beim zweiten oder dritten Mal geht er in den großen Saal und es funktioniert für alle. Und das ist das Vertrauen, das ist das, worum es geht. Und ein anderer Punkt, Thomas, ist natürlich auch noch, VeranstalterInnen reden anders mit mir als mit euch, als mit den Künstlern direkt. Die sagen mir dann auch, also wen pflegst du mir da vorher? Ja, Treppenhausorchester, ja, aber sind die gut? Ich habe die mal irgendwann gehört, da fand ich sie nicht so gut. Sind die denn jetzt besser? Das würden die euch ja nicht so fragen. Weißt du, mit euch sind ja super toll, schick mir was. Aber diese Fragen, diese wirklichen, diesen Real Talk, der ist mit mir. Die sagen dann, ja, pass auf, ich habe das gehört. Und dann kann ich auch sagen, ja, ich verstehe, was du meinst. Damals irgendwie das eine Konzert vielleicht, aber Folgendes haben wir seitdem gemacht. Und dann erklärt man das. Oder man sagt eben, ja, du möchtest das Projekt haben. Ich glaube, ehrlich gesagt, das andere Projekt funktioniert besser in deiner Halle, weil. Und du machst dir irgendwie Sorgen über den Papa. Ihr müsst euch Gedanken über den Inhalt machen, über die Projekte. Ihr sagt, wir haben eine tolle Idee, wir machen dieses Projekt. Und das wird mega auf der Bühne. Und mein Job ist es, dem Veranstalter zu sagen, es gibt 5 geile Projekte, aber damit das auch finanziell funktioniert für beide Seiten, finanziell und von der Auslastung und von der Atmosphäre des Abends, damit es ein Erfolg wird für beide Seiten, müssen wir das so und so machen. Und das ist auch ein Teil der Arbeit, die eine Agentur macht. Man hat so ein bisschen 2 Hüte auf dem Kopf, den Agentur-KünstlerInnen-Hut, und gleichzeitig auch den der Veranstaltung so ein bisschen überlegt, es wird auf lange Sicht, wird eine Künstlerin, ein Künstler nur erfolgreich sein, wenn die Konzerte für beide Seiten funktionieren. Nur den eigenen Vorteil rausschlagen, sagen, so hohe Gage, wie es geht, dann floppt es und wir werden nie wieder eingeladen, aber einmal haben wir ordentlich Geld gemacht, so take the money and run. Das ist nicht die Art und Weise, langfristige Beziehungen zu bauen. Und langfristige Beziehungen bedeuten Wiedereinladung und nächste Wiedereinladung. Und insgesamt für ein Ensemble, für eine Künstlerin viel mehr Einnahmen, viel mehr Prestige und Standing gewinnen, als einmalig irgendwie den Veranstalter maximal auszupressen, dann das Ding gegen die Wand zu fahren und der Veranstalter ist sauer und sagt, es war so teuer, das hat gar nicht richtig funktioniert, dann lade ich nie wieder ein.
Wie ist es denn dann letzten Endes, du im Konzert zu sitzen und sich das alles anzuhören? Du fährst ja bei den ganzen großen Sachen, bist ja fast immer dabei. Gibt's da, ich kann mir vorstellen, das ist ja auch total, also man ist ja bestimmt sehr super stolz, aber es ist auch aufregend. Ich fände es ganz schlimm, weil man hat ja gar keine Kontrolle. Man sitzt da und denkt sich die ganze Zeit, hoffentlich geht alles gut. Und vielleicht gab es ja auch mal einen Moment, wo ihr gedacht hättest, so jetzt hier ein Loch im Boden soll sich auftun, da möchte ich reinspringen.
Nee, das ist Gott sei Dank tatsächlich noch nicht passiert. Das ist noch nicht passiert. Du hast natürlich recht, ich bin total stolz und auch zu lange dabei, um zu denken, wenn ein Konzert mal nicht gut laufen würde, dann geht die Welt nicht unter, ne? Die Welt dreht sich weiter. Ist aber Gott sei Dank tatsächlich, ist eigentlich nicht passiert, kann man bislang sagen, weil wir eben die Hausaufgaben machen und weil wir das ja alles sauber vorbereiten und dann passieren halt auch keine Ausreißer nach unten. Aber was natürlich immer spannend ist, ist zu sehen, es gibt Momente, es gibt Veranstalter und Veranstalterinnen, die sagen, wir möchten das jetzt gerne machen. Wir hatten sowas noch nie und wir haben keine Ahnung, wie das bei unserem Publikum genau ankommen wird. Wir glauben dran und das sind dann Momente, wo wir als Agentur und Künstler, als Orchester mit dem Veranstalter, der Veranstalterin total fein sind und die wissen auch, das kann besser funktionieren, das kann schlechter funktionieren, aber wir sind alle cool miteinander. Aber mal gucken, was das Publikum sagt. Und das sind natürlich, klar sind das Momente, wo ich dann auch reingehe und dann bin ich schon so umgucke, okay, was ist das für eine Crowd hier, was sind das für Leute? Mal sehen, wie das wird. Und dann gibt es natürlich Momente, wo man so denkt, so hoffentlich funktioniert das mit denen hier. So, ne? Hoffentlich ist das irgendwie der richtige Vibe. Und dann kennt ihr das auch, mal funktioniert es besser und mal ein bisschen weniger gut. Das ist immer so, manche Publikum ist irgendwie von vorne, von der ersten Sekunde an total da und andere brauchen so ein bisschen, das ist halt so. Ich hatte jetzt keine Momente, ich hatte noch nie ein Konzert, wo die Leute dann alle rausgegangen wären oder so, oder keiner aufgetaucht wäre, das nicht, aber das ist jetzt auch nicht nur Zufall, sondern das liegt eben auch daran, wie ich arbeite und dass ich eben alles tue, um diese Situation zu vermeiden, weil die ist für alle Mist, für alle. Die muss man halt irgendwie vermeiden. Und deswegen muss man halt manchmal auch sagen als Agentur, ja, das Angebot ist schön und gut, aber das wird uns allen, es wird am Ende zumindest für 1, 2 oder 3 der 3 Parteien nicht funktionieren. Und deswegen sollten wir das nicht machen, sondern es anders planen.
Ja, ich habe, ich glaube, ich will gerne vermeiden, genau dieses Projekt zu beschreiben. Aber es gab ein Projekt vor ein paar Jahren, bei dem wir eingekauft worden sind als Orchester von einer anderen Agentur, die dann dieses Konzert auch organisiert hat und mit dem Künstler und allen und so organisiert hat. Und da waren auf jeden Fall mindestens zwei Seiten extrem unglücklich, nämlich das Publikum und der Veranstalter. Und ich war dann danach dabei, wie dann der Mensch von der Agentur dann versucht hat, damit irgendwie umzugehen. Also auch dem Künstler, der sich das ausgedacht hatte, gegenüber und so. Und dass es einfach vielleicht irgendwie ein tolles Projekt war, aber halt einfach nicht funktioniert, so, weil das Publikum das nicht annehmen kann in der Art, wie es jetzt ist. Und dann da irgendwie eigentlich zu wissen, ich werde das nie wieder verkaufen können und trotzdem irgendwie dann zu sagen, ja, eigentlich ist es schon toll und so. Und also ist gut, wenn man in diese Situation nicht so oft kommt, glaube ich.
Absolut, absolut, weil das ist die Szene, die reden alle miteinander. Ne? Die Musiker und MusikerInnen reden miteinander, aber die Veranstalterinnen, die Festivals, die reden auch alle miteinander. Und das spricht sich ganz schnell rum. Es spricht sich auch ganz schnell rum, wenn man sagt, der Willer, der verspricht da mal irgendwas, der sagt immer, das funktioniert alles toll, und dann funktioniert das gar nicht. Das würde sich genauso schnell rumsprechen. Deswegen muss man da einfach unfassbar darauf achten, dass man das liefert, was man verspricht, und im Zweifel eben auch nicht zu viel verspricht, sondern ehrlich ist und eine ehrliche Einschätzung sagt und nicht sagt, wenn der, wie viel kommen denn da fürs Treppenorchester? Immer 10.000, für jede, kommen immer 10.000 Leute, verkaufen wir immer alles aus, kein Problem. So funktioniert es nicht. Das machen aber manche Leute, aber das funktioniert nicht. Naja.
Ja, das ist ja vielleicht eine der größten Herausforderungen für uns als Orchester, ist immer sozusagen dieser Vertrauensvorschuss, den überhaupt erstmal zu kriegen. Ne? Also, dass wir mit unseren verrückten Sachen, die, wenn man dann im Konzert sitzt, sich total erschließen oft und auch für sehr unterschiedliches Publikum funktionieren. Aber sozusagen, wenn man von außen drauf guckt, dann ist es ganz oft so, dass die Leute erstmal so ein bisschen, was ist denn das genau? Und also sozusagen vielleicht, sozusagen dieser erste Schritt, das ist immer das, was wir brauchen. Und deswegen, ja, ist irgendwie toll, dass wir da zusammenarbeiten, Justus, und irgendwie da mit dir so einen Partner haben, der genau diesen ersten Schritt oft für uns möglich macht, weil sozusagen daran krankt natürlich ein Ensemble wie unseres, weil natürlich hier in Norddeutschland und so kennt man uns, aber jetzt irgendwie in München zum Beispiel sind wir ein völlig unbeschriebenes Blatt, jetzt nach dem einen Gig im Bergsund zum Beispiel auch nicht mehr, das ist natürlich auch super, aber also es gibt sozusagen einfach Regionen, wo man als Künstlerin, als Künstler, als Kollektiv oder als Orchester, da muss man einfach erstmal den Fuß in die Tür kriegen.
Ja, absolut, absolut, weil alle Veranstalterinnen und Veranstalter gucken, genau, waren die denn schon mal hier, kennt die hier jemand, und wenn nicht, dann muss man das Vertrauen erstmal gewinnen und die Debüts kriegen. Und ich finde aber auch, da sind wir wirklich, das Kompliment gebe ich, also ist sehr nett, dass du das sagst, und ich freue mich da auch sehr drüber, dass das funktioniert. Und die andere Seite ist sozusagen aber, und das ist das Kompliment an euch zurück, wenn ich dann in Essen zum Beispiel in der Philharmonie dieses Konzert verkauft kriege und die euch zum ersten Mal da haben und das Publikum euch dann noch nicht kennt in der Philharmonie und das dann so gut funktioniert, auch vom Verkauf so gut funktioniert und ihr dann so abliefert, dann sozusagen, dann löst ihr halt auch den zweiten Teil. Ich habe den ersten Teil gemacht, ihr löst dann den zweiten Teil ein, und das ist halt extrem, also das ist halt, das ist dann für mich genauso wichtig, weil es dann auch meine Reputation ist und so weiter, dass ihr das dann auch so abliefert, wie ihr das immer tut. Und da solltet ihr wirklich stolz drauf sein. Und ich bin sehr froh darüber und ich freue mich für euch einfach und für die Projekte, die ihr macht, dass wir tatsächlich jetzt immer mehr große Häuser reinkommen und immer mehr Leute sehen, wie gut ihr eigentlich seid.
Ach, wie schön. Danke. Was wünschst du dir denn vielleicht jetzt so zum Abschluss nochmal, vielleicht müssen wir auch nochmal beantworten, vielleicht das Easter Egg am Ende. Was wünschst du dir denn für das nächste Jahr so?
Ich wünsche mir im Grunde eigentlich, dass es so weitergeht, wie es jetzt gelaufen ist, die letzten ein, zwei Jahre, würde ich sagen, weil wir einfach wirklich auf einem guten Weg sind. Also du meinst jetzt in Bezug auf euch, oder?
Auch vielleicht auch ganz grundsätzlich, auch für deine Agentur. Ganz grundsätzlich. Überhaupt.
dass wir genauso gut weiter vorankommen, wie wir das jetzt gerade so die letzten zwei Jahre gemacht haben. Das dauert ja auch einfach mal ein bisschen, bis man dann so richtig ins Laufen kommt. Und jetzt sind wir am Rennen schon richtig. Das ist toll. Also da freue ich mich sehr drauf. Wir haben ja tolle Sachen in der Planung für nächstes Jahr. Das wird ja wieder richtig. Richtig gut und wieder Debüts und so. Für die Szene insgesamt wünsche ich mir, dass mehr Leute Mut haben, Projekte wie ein Orchester wie euch einzuladen. Und ich meine das wirklich ganz ehrlich, nicht nur, weil das euch und mir hilft. Es können gerne noch 5 weitere Leute Agenturen wie meine auch machen, aber die Szene insgesamt braucht Projekte wie die, die wir beackern. Da bin ich wirklich überzeugt von und es ist eigentlich seltsam, dass es das nicht noch mehr gibt. Und das wird immer größer werden. Und ich hoffe, dass, weil auch meine Motivation war, das hattest du von Mori gesagt, über Thomas Fußballkumpel, die ich jetzt gar nicht kenne, ich will dir nicht zu nahe treten, aber so im Sinne von auch meine Freunde. Ich habe auch ganz viele Freunde, die auch Fußball spielen oder alle studiert haben und irgendwie, was weiß ich, gute Bücher lesen und irgendwie Arthouse-Kinofilme gucken oder in Ausstellungen gehen, aber die gehen nicht ins klassische Konzert. Und es war immer meine Motivation, auch zu sagen, es gibt doch Projekte, die spannend sind und die toll sind, auch wenn man nicht irgendwie schon so völlig in der Szene drin ist. Es gibt das. Und ich will die auch, meine Motivation war auch zu sein, ich will meine Freunde, die nicht ins Klassikkonzert gehen, aber eigentlich interessiert sind, für die will ich Projekte machen. Die will ich zeigen, dass es das gibt. Und ich hoffe, dass die Szene da noch mehr Projekte hervorbringt und sich das insgesamt mehr dahin verschiebt, dass es nicht mehr nur darum geht, wer ist das? Wer ist der Solist, die Solistin? Sondern was passiert da eigentlich? Und dass es mehr um das eine Neugier und um ein Erleben geht, ein Erlebnis geht und weniger um Name-Dropping. Das wäre mein Wunsch für die Szene und das hilft dann uns allen. Und dann kann ich auch noch zu meinen wunderbaren Kollegen Dorothea und Lena, können wir noch mehr machen, dann können wir noch eine Kollegin einstellen und dann wird alles noch viel größer und wir übernehmen die Weltherrschaft. Genau, auch an Dorothea, Lena in diesem Moment nochmal, ne, nochmal größten Dank und kann er nochmal unterstreichen, wie großen, enormen Anteil die an dieser, an der Agentur und an dem, was wir machen, haben. Also das kann ich gar nicht doll genug unterstreichen.
Ja, ist auch super. Sehr nette Weihnachtsfeier. Super mit den beiden.
Das wollte ich jetzt ja. noch einmal gesagt haben.
Ich habe auch noch ein Abschlusswort, um es alle einmal nochmal rauszuholen, weil wir sollten am Ende dieser Folge einmal trauern, denn der Schokobrunnen ist aus dem Hospitality Rider rausgeflogen.
Ja, ich meine, man muss dazu sagen, er wurde, warte mal, bei Kult, oder? Das war aber letztes Jahr
in
schon.
In Dortmund,
oder?
Ich weiß nicht, das war auf jeden Fall eins meiner Highlights des vielleicht dann vorletzten Jahres, ist ja auch egal, dass dieser Schokobrunnen, der eigentlich ja nur da drin steht, um zu validieren, dass die Veranstalter den überhaupt gelesen haben. Aber ich habe jetzt zumindest, ist mir jetzt zu Ohren gekommen, dass der rausgestrichen wurde. Justus, was ist da los?
Was ist da los? Also aus meiner Sicht war das wie so eine Saga, wie so eine Legende. So irgendwie. Und irgendwann zieht jemand das Schwert aus dem Stein. Und das ist der Moment, wo irgendjemand tatsächlich diesen Schokobrunnen stellt. Und ab dem Moment ist sozusagen der Fluch gebannt und das Rätsel ist gelöst. Und ab dann ist sozusagen ist so Katharsis und der Schokobrunnen kann auch vom Hospitality Rider verschwinden, weil ich immer erklären muss, warum ihr einen verdammten Schokobrunnen habt. Also da kriege ich wirklich Rückfall, so alles fein, dann kommt so eine E-Mail. Meint ihr das ernst mit dem Schokobrunnen? Und sagt, was soll ich denn dann sagen? So, nein, aber alles andere schon.
Also ich freue mich ja schon. Einfacher. Ich freue mich ja schon oder warte eigentlich die ganze Zeit auf den Moment, dass da irgendwann so eine Nachricht aus dem Konzert aus Dortmund kommt, so dass Hilary Hahn einfach total begeistert war von diesem Schokobrunnen, der da stand, weil den haben die ja jetzt, ne? Also der steht, da ist ja theoretisch auch noch da, ne? Finde ich schon schön. Irgendwann mal will ich wissen, wer da noch von profitiert hat.
Ja, meine, wir verändern die Klassikszene auf unseren Weg nämlich dann auch. Ne? Also muss man auch mal sagen, das ist unser kleiner, aber wichtiger Beitrag.
Ja,
der so wird es dann irgendwann in den Nachrufen in 100 Jahren aufs Orchester im Treppenhaus, auf Treppenhausorchester stehen, irgendwie der größte Beitrag.
Ja.
Die Einführung des Schokobrunnens.
Das ist doch gut. Kann ich mitleben.
Ja. Ich finde das. Ja. Ein gutes Fazit auch.
Besser wird es nicht mehr dieses Jahr.
Besser
wird es nicht mehr. Justus, vielen Dank. Hat riesig Spaß gemacht, mit dir dieses Jahr nochmal durchzugehen und ein bisschen mehr über dich zu erfahren. Und die Agentur.
Vielen Dank für die Einladung. Danke euch.
Dann war es das mit dieser Folge Stocksteif mit diesem Jahr. Folgt uns auf Instagram, Facebook, wo auch immer wir sind und hört immer schön weiter Stocksteif. Bis bald. Ciao, ciao. Thank you.
Highlight war, glaube ich, ein Moment im Konzert Disco in Trier in der Pauluskirche beim Mosel Musikfestival. Da gab es einen Jungen, der vorne getanzt hat.
Stimmt.
Erinnert ihr euch daran?
Der war
12, 13, sowas. Und der war da mit seinem älteren Bruder, der war so Teenager, so 15 vielleicht, und seinem Vater. Und ich fand das total schön zu sehen, dass dieser 12, 13-Jährige den ganzen Abend begeistert und völlig, völlig frei enthemmt. Und glücklich, ohne Hemmungen, enthemmt, vorne getanzt hat. Und der Vater auch ihn supportet hat sozusagen, auch mitgetanzt hat. Und dieser Junge hat begeistert vorne getanzt, den ganzen Abend über. Und das war so schön zu sehen, dass er da tanzt, dass sein Vater sozusagen dann auch nicht irgendwie daneben steht, sondern auch mittanzt. Und kurios war dann irgendwann der Teenager-Bruder, der dann ihn irgendwann den Kleinen versuchte, so ein bisschen mit der Tanzfläche zu zerren, von wegen so, und dann versuchte er, den da runterzuziehen, dann kam der Kleine aber wieder auf die Tanzfläche getanzt und dann war das auch okay für den großen Bruder. Aber es war so eine niedliche Szene, menschliche Szene zwischen Kindern in dem Alter. Und Freude an der Musik und das fand ich ganz großartig.
Schön. Mein Highlight,
Janik,
war ganz einfach, ist natürlich der Moment, wo ich das goldene Ohr gewonnen habe bei der Golden Year Challenge.
Janik, ob du erwähnst es nicht.
Nein, alle anderen haben sich jetzt Grund und Boden geschämt.
Wenn Highlight war, dann war das Thomas Gesichtsausdruck, als er gesehen hat, dass ich da nach unten was. Nee, mein Highlight habe ich noch gar nicht erzählt, als beim Treppenhaus-Festival, es kamen Menschen an, das Projekt mit der türkischen Community, mit dem türkischen Kulturverein, gab es einen Moment, wo alle gefilmt haben. Und eigentlich hasse ich das wie die Pest, wenn Leute beim Konzert filmen, aber in dem Moment war das so schön. Da standen wir so einen Gang runter und alle sind am Chor und an uns vorbeigelaufen. Wir haben gespielt und es war so der Übergang in den nächsten Raum. Und ich hatte das gar nicht als so emotional irgendwie abgespeichert. Aber es haben alle Leute, da waren ganz viele Förderer und Leute aus der Politik da auch alle da, die hingen auch alle mit ihrem Handy und haben diesen Weg, den Gang runter gefilmt. Und ich dachte mir so, wenn das so läuft, ist das eigentlich richtig cool.
Okay, ich bin dran. Ich glaube, mein Lieblingsmoment ist auch vom Treppenhaus-Festival und der Spheres-Produktion, das ist so eine KI-Produktion gewesen, die wahnsinnig verrückt war. Und es gab einen Moment ganz am Ende, wo diese KI, es wird dann irgendwann zu einer Sphäre, so einem Turmbau zu Babel, zu einem Kubus, der da so von uns nach oben gehoben wird. Und ich bin so mit allen möglichen Dingen vollgepackt und werde quasi am Spielen durch diese Vollpackung gehindert und zucke so nur noch so irgendwie. Und dann tanzen alle um diesen Kubus völlig ekstatisch rum und schmeißen ihn dann hin. Und also ich glaube, diese 2 Minuten, die das braucht, das war immer auch im Konzert, es war auch immer ein bisschen gefährlich, weil man nicht genau wusste, wo zerschellt jetzt dieser Kubus, landet der auf dem Publikum oder auf die Janiks Bratsche. Es hat 2-mal gut funktioniert, aber immer so haarscharf, aber das war auf jeden Fall mein Lieblingsmoment. Großartig.
Wie so ein crazy Trip irgendwie, als hättest du irgendwas eingeworfen oder so, wenn man das so hört.
Das ist sicher, dass du dich geträumt hast.
Ja, und dazu kam ja auch so eine Trip-Musik, also so eine echt fette Drum-and-Bass-Musik. So. Also war echt
von Sam geschrieben, ja.
Ich überlege schon die ganze Zeit. Ich glaube, ich kann es nicht sagen. Ich bin raus. Ich sage vielleicht stattdessen, also es gibt einfach so viele oder zu viele tolle Momente dieses Jahr, glaube ich. Vielleicht schließe ich mit einem Wunsch fürs nächste Jahr ab. Weil wir gerade am Anfang schon gesagt haben, wir sind immer gleichzeitig so begeistert und auch so fertig. Und ich wünsche mir so ein bisschen, dass wir wie auch immer es hinkriegen, noch ein bisschen mehr Flow, ein bisschen weniger Anstrengungen in dem Ganzen zu finden. Da muss man wahrscheinlich auch ein paar echt harte Entscheidungen treffen. vielleicht mal irgendwo ein bisschen weniger machen, damit man diese ganzen, dieses Glück, was wir haben, da in diesem Bereich so zusammenarbeiten zu können, so tolle Sachen machen zu können, vielleicht noch ein bisschen mehr genießen kann und diese Fertigsituation vielleicht ein bisschen weniger werden.
Amen.
Amen.
Bis bald.
Tschüss. Bis bald, ihr Lieben.
Frohe Weihnachten. Also schon passiert dann.
Schon passiert vorbei.
Jetzt wünsche ich es euch trotzdem.
Gut ins neue Jahr gerutscht sein. So, frohes Neues.
Tschüss.